Wer das Leben Jesu betrachtet, merkt schnell, es geht um mehr als ein vorbildliches moralisches Verhalten. Seine Worte über zerrissene Kleider, neuen Wein und alte Schläuche wirken zunächst fremd, bis wir erkennen, dass es um unsere tiefe Not vor Gott geht. Wir ahnen, dass unser eigenes Bemühen voller Löcher ist, dass wir trotz religiöser Formen innerlich leer bleiben und dass unser Glaube oft mehr Ritual als lebendige Gemeinschaft ist. In diese Spannung hinein offenbart der König Jesus sich selbst, als unser Kleid, unser inneres Leben und als Mitte eines gemeinsamen Lebens, das wir als Gemeinde mit ihm teilen dürfen. Christus, das vollendete Kleid unserer Gerechtigkeit. Wenn Jesus davon spricht, dass niemand einen Flicken von einem neuen Gewand auf ein altes näht, legt er schonungslos offen, was unser natürliches Leben vor Gott ist, ein verschlissenes Kleid, dünn geworden an den Stellen, an denen wir uns am meisten abmühen. Moralische Bemühungen, religiöse Disziplin, das ehrlich gemeinte Verlangen, es besser zu machen, all das bleibt Stoff aus demselben alten Gewebe. Sobald wir versuchen, ein Stück der vollkommenen Menschlichkeit Jesu auf diese alte Struktur zu setzen, reißt es nur weiter ein. Seine Reinheit legt unsere inneren Risse bloß, seine Liebe entlarvt unseren Egoismus, seine Lauterkeit bringt unsere verborgenen Berechnungen ans Licht. Der Herr kam nicht, um aus einem alten Mantel noch das Beste herauszuholen, sondern um das ganze Kleid zu ersetzen. Darum heißt es in Galater 3,27, denn so viele von euch in Christus hineingetauft worden sind, haben Christus angezogen. Nicht einzelne Züge seines Charakters werden uns aufgeklebt, sondern die Person Christi selbst wird uns als fertiges Gewand gegeben. Christus war zunächst das ungeschrumpfte Tuch, aus dem ein neues Gewand gemacht werden sollte, durch seinen Tod und seine Auferstehung wurde er dann selbst zu einem neuen Gewand, das uns als unsere Gerechtigkeit vor Gott zudeckt, damit wir von Gott gerechtfertigt und ihm angenehm sein können. Das Bild vom verlorenen Sohn unterstreicht diesen radikalen Wechsel. Der Heimkehrer bringt nichts mit als Schmutz, Schuld und den Geruch der Ferne. Er versucht keine Erklärung, keine nachträgliche Selbstreinigung, sondern fällt in die Umarmung des Vaters. Dann geschieht das Entscheidende, der Vater aber sagte zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Dieses beste Gewand ist ein Vorausbild auf Christus als unsere Gerechtigkeit. Vor dem heiligen Gott bestehen wir nicht, weil sich etwas in uns gebessert hätte, sondern weil wir eingehüllt sind in das, was der Sohn für den Vater ist. 1. Korinther Kapitel 1 Vers 30 drückt das nüchtern und zugleich tröstlich aus, von ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit geworden ist, sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung. In den Augen Gottes ist der, der an Christus glaubt und in ihm gefunden wird, nicht mehr in seinem eigenen Kleid anzutreffen, sondern in einem Gewand, das vollkommen sitzt, weil es aus der Vollkommenheit des Sohnes gewebt ist. Dieses Bekleidetwerden ist weder fromme Einbildung noch ein bloßes Gottesurteil über uns, das innerlich nichts verändert. Es hat eine konkrete Geschichte, am Kreuz wurde Christus zu dem, der unsere Nacktheit und Scham auf sich nahm, in der Auferstehung wurde er zu einem neuen Gewand, das gewalkt ist durch Leiden, Tod und Triumph. Wenn wir durch Glauben und Taufe mit ihm verbunden werden, werden wir in diesen Christus hineingestellt. Paulus drückt die Konsequenz so aus, er möchte in ihm angetroffen werde, wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Es ist ein tiefes Aufatmen, wenn ein Mensch aufhört, sein eigenes Gewand zurechtzuzupfen und sich anertrauend in diese von Gott geschenkte Kleidung hineinstellt. Dann hörst du auf, dich vor Gott zu präsentieren und beginnst, in Christus vor Gott zu erscheinen. Wer in dieser Weise Christus anzieht, entdeckt mit der Zeit eine neue Freiheit im Angesicht Gottes. Die Fragen habe ich genug getan, genüge ich, verlieren ihre tyrannische Macht. Die Aufmerksamkeit verschiebt sich weg von der eigenen Leistung hin zu dem, was Christus ist und getan hat. Das macht nicht gleichgültig gegenüber einem heiligen Leben, im Gegenteil, es löst dankbare Liebe aus. Ein Herz, das weiß, dass es in einem fremden, unverdienten Gewand vor Gott steht, wird stiller, weicher, empfänglicher. Aus dem Bedürfnis zu beweisen wird der Wunsch, zu entsprechen. Und genau dort setzt der König mit seinem Dienst an, er bekleidet, damit wir aufrecht stehen, und er lässt uns in dieser Kleidung leben, bis unser äußeres Verhalten immer mehr zu dem passt, worin wir schon gekleidet sind. So wird jeder Tag zu einer Einladung, uns neu an diese Wahrheit zu erinnern. Nicht unser altes, aufgebessertes Kleid trägt uns durch die Gegenwart Gottes, sondern Christus selbst als unsere Gerechtigkeit, die nicht vergeht. Denn so viele von euch in Christus hineingetauft worden sind, haben Christus angezogen. Der Vater aber sagte zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Sandalen an die Füße. Wer Christus als sein neues Gewand erkennt, findet einen ruhigen Ort im Herzen, an dem der ständige Druck, sich vor Gott und Menschen beweisen zu müssen, nachlässt. Aus dieser Ruhe wächst eine neue Art von Gehorsam, nicht mehr genährt aus Angst oder Ehrgeiz, sondern aus der Freude, bereits angenommen zu sein. Das gibt dem Alltag eine andere Farbe, weil jede Situation zu einem Anlass wird, das geschenkte Gewand nicht zu verstecken, sondern die Schönheit Christi darin leise aufscheinen zu lassen. Christus, der neue Wein als unser inneres Leben. Wer so bekleidet vor Gott steht, merkt früher oder später, äußere Annahme allein stillt den inneren Durst nicht. Man kann wissen, dass man im Recht ist und doch innerlich trocken, müde oder leer sein. Die Geschichte des verlorenen Sohnes bleibt nicht beim Mantel stehen, der Vater ruft zum Fest, das gemästete Kalb wird geschlachtet, Freude und Gemeinschaft erfüllen das Haus. Genau in dieser Spannung spricht Jesus vom neuen Wein. Der neue Wein ist nicht eine weitere Schicht über uns, sondern etwas, das in uns hineinkommt. Er steht für das göttliche Leben Christi, das nicht nur rechtfertigt, sondern belebt, tröstet und ermuntert. Wie Wein Kraft und innere Wärme gibt, so wirkt das Leben des auferstandenen Herrn im Inneren des Menschen, es erweckt verschüttete Sehnsucht, es macht das Herz weich und weitet den Blick. Wenn Jesus in Lukas 5 vom neuen Wein spricht, deutet er an, dass das, was er bringt, nicht in erster Linie eine Lehre oder ein System ist, sondern Leben von innen her. Der neue Wein bedeutet hier Christus als das neue Leben, voller Kraft, das Menschen in Begeisterung versetzt. Der neue Wein ist das ermunternde Leben Christi. Das göttliche Leben wird mit Wein verglichen, der eine ermunternde Kraft hat. Wenn wir sein Leben empfangen, wirkt es den ganzen Tag in uns, rüttelt uns auf und bewegt uns innerlich. Dieses Leben ist Person, der Christus, der durch den Geist in uns Wohnung nimmt. Er ist der, der am Kreuz sein Blut vergossen hat, Bild der Vergebung, und der zugleich als lebendig machender Geist in die Seinen hineinkommt, um in ihnen zu wohnen. In Lukas 9,16 heißt es über ihn, er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie, und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. In dieser einfachen Handlung wird etwas sichtbar von seinem inneren Reichtum, aus wenig wird viel, aus beschränkten Ressourcen wird überfließende Speisung. Dasselbe geschieht, wenn sein Leben in einem Menschen Raum gewinnt. Die eigene Kraft bleibt begrenzt, aber das Leben Christi kann sich verschenken, ohne zu erschöpfen. Der neue Wein ernüchtert nicht aus der Welt, sondern aus der Nüchternheit des Unglaubens und des Pessimismus, er schenkt einen nüchternen, aber hoffnungsvollen Blick, weil er von Gottes Möglichkeiten her sieht. Jesus warnt davor, diesen neuen Wein in alte Schläuche zu füllen. Alte Schläuche stehen für starre, verhärtete Strukturen, seien sie religiös, kulturell oder innerlich geprägt durch Gewohnheit und Kontrolle. Wenn das lebendige, bewegliche Leben Christi in solche Formen gezwängt wird, kommt es unweigerlich zum Riss, entweder das Leben wird gedämpft und erstickt, oder die Form bricht. Der König möchte weder unsere inneren Regelsysteme mit ein wenig neuer Begeisterung aufpolstern, noch sein Leben in eine religiöse Starrheit einpassen. Er sucht Herzen, die weich bleiben, Gefäße, die sich dehnen lassen. Der neue Wein ist dynamisch, er tröstet nicht nur, er rüttelt auch wach, er spendet Frieden, aber auch heilige Unruhe, er legt alte Bitterkeit sanft bloß und schenkt gleichzeitig die Kraft zur Versöhnung. Wer sich diesem inneren Wirken öffnet, erfährt, dass Glaube nicht nur in der Vergangenheit verankert ist, sondern Gegenwart gestaltet. Das Leben Christi beginnt, unsere Reaktionen zu prägen, unsere Bewertungen zu korrigieren, unser Reden zu würzen. Manchmal ist es ein leises Drängen, zu vergeben, wo man sich im Recht fühlt, manchmal eine unerwartete Freude mitten in Müdigkeit, ein innerer Trost, der sich nicht erklären lässt. Dieses Erleben ist nicht immer spektakulär, aber es trägt den Charakter des neuen Weins, es ist nicht von uns gemacht, es wird uns geschenkt. So wird der Weg mit dem König zu einer Bewegung von innen nach außen, erst kleidet er uns für die Gegenwart Gottes, dann erfüllt er uns mit seinem Leben, damit das, was wir vor Gott sind, auch im Verborgenen unseres Herzens und in den feinen Linien unseres Alltags Ausdruck findet. In dieser Spannung, angenommen und doch noch unterwegs, gerechtfertigt und doch durstig, bleibt der neue Wein Christi die Quelle, aus der wir immer neu leben dürfen. Er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie, und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Und sie aßen und wurden alle gesättigt, und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig geblieben war, 12 Handkörbe. Die Entdeckung des neuen Weins in Christus verändert die Wahrnehmung der eigenen inneren Welt. Entmutigung, Müdigkeit und Trockenheit werden nicht mehr als endgültiger Zustand verstanden, sondern als Orte, an denen das Leben des Königs sich neu offenbaren kann. So wächst eine leise, aber tragfähige Erwartung, dass mitten im Gewohnten, im Dienst, in Beziehungen und im persönlichen Ringen immer wieder unerwartete Frische, Trost und Freude aus seinem inwohnenden Leben aufbrechen können. Christus und die Gemeinde, der neue Weinschlauch. Neuer Wein braucht neue Schläuche, damit ist nicht nur das innere Gefäß des einzelnen Herzens gemeint, sondern ein gemeinsamer Raum. Der König setzt seinen Dienst nicht in einer unsichtbaren Privatsphäre einzelner Glaubender fort, sondern in einem sichtbaren, gemeinsamen Leben, der Gemeinde. Das Neue Testament beschreibt die Gemeinde nicht zuerst organisatorisch, sondern organisch. Sie ist Leib Christi, ein lebendiger Körper, dessen Haupt der auferstandene Herr selbst ist. Römer Kapitel 12 Vers 5 fasst das schlicht zusammen, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus und einzeln Glieder voneinander. Niemand ist selbst der Weinschlauch, jeder Gläubige ist wie eine Faser in einem größeren Gefäß, das Christus als Wein trägt. Erst gemeinsam entsteht die Form, in der sein Leben bewahrt und ausgeteilt wird. Die frischen Weinschläuche stehen für das Gemeindeleben in den örtlichen Gemeinden als das Gefäß für den neuen Wein, der Christus selbst als das begeisternde Leben ist. Das Volk des Königreichs wird in die Gemeinde hineingebaut und die Gemeinde wird durch die örtlichen Gemeinden ausgedrückt, in denen sie leben. Sie sind wiedergeborene Personen, die den Leib Christi bilden, um die Gemeinde zu sein. In diesem Sinn ist die Gemeinde die Fortsetzung der Menschwerdung Christi in Raum und Zeit. Was er als eine Person in vollkommener Weise war, bringt er jetzt als Leben in viele ein, um aus ihnen ein gemeinsames Zeugnis zu formen. Epheser Kapitel 1 Verse 22 bis 23 zeigt diese Perspektive. Gott hat ihm gegeben, Haupt über alles zu sein, der Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Christus ist der Inhalt, der Wein, die Gemeinde ist die Fülle, der Weinschlauch, den er selbst geformt hat. Das bedeutet, der Ort, an dem der König heute erfahrbar regiert, ist nicht irgendwo im religiösen Raum, sondern im konkreten Miteinander von Menschen, die von ihm erfüllt und aufeinander bezogen sind. Dort, wo Vergebung nicht nur gepredigt, sondern gelebt wird, wo Lasten geteilt, Gaben eingebracht, Grenzen respektiert und Konflikte im Licht Christi ausgetragen werden, wird etwas sichtbar von der neuen Realität, die er gebracht hat. Diese Sicht entlarvt auch eine verbreitete Versuchung, das Leben mit Christus auf eine rein persönliche, individuelle Linie zu reduzieren. Einzelne mögen geistlich ernsthaft sein, Bibel lesen, beten, dienen, und doch bleibt etwas vom Reichtum des neuen Weins ungenutzt, wenn es keinen neuen Schlauch gibt, in dem dieses Leben gemeinsam Gestalt gewinnt. Die ersten Jünger erfuhren Pfingsten nicht isoliert, sondern zusammen, der ausgegossene Geist verband sie zu einem Leib, in dem Christus als Haupt erfahrbar wurde. Wo heute ein Gemeindeleben entsteht, das sich nicht über äußere Strukturen, Programme oder Traditionen definiert, sondern über das gemeinsame Leben aus Christus, da findet der neue Wein einen Raum, der ihn nicht einschränkt, sondern trägt. Solche Gemeinden sind nicht perfekt, aber sie sind empfänglich für Korrektur, für Erneuerung, für das überraschende Handeln des Königs. Im Alltag bedeutet das eine Verschiebung des Blickes. Die Gemeinde ist dann nicht mehr primär der Ort, an dem Erwartungen an die anderen erfüllt werden sollen, sondern der Raum, in dem der Herr sein Leben in uns und durch uns zu anderen fließen lässt. Die Geschwister sind nicht die Störung, sondern Teil des Schlauches, den Christus füllt. Spannungen, Enttäuschungen und Missverständnisse verlieren dadurch nicht ihre Schärfe, aber sie werden zu Gelegenheiten, an denen das neue Leben sich bewähren und vertiefen kann. Wenn ein Leib wirklich Leib ist, schneidet man Glieder nicht ab, nur weil sie schwach oder verletzt sind, man trägt, schützt, verbindet, bis Heilung wächst. So wird die örtliche Gemeinde zu einem spürbaren Ausdruck des Königreichs, ein unvollkommener, aber realer Ort, an dem die Herrschaft Christi in Liebe, Wahrheit und Gnade Gestalt gewinnt. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus und einzeln Glieder voneinander. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und hat ihm gegeben, Haupt über alles zu sein, der Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Erkenntnis, dass Christus seinen Dienst heute konkret im Leben der Gemeinde fortsetzt, verleiht dem unscheinbaren Miteinander der Gläubigen neues Gewicht. Versammlungen, Gespräche, gemeinsame Gebete oder Dienste werden zu Orten, an denen der König sein Leben teilt und vermehrt. So wächst die Bereitschaft, nicht am Rand zu stehen, sondern sich als Teil des Weinschlauchs verstehen zu lernen, durch den sein Leben andere erreicht und in dem er selbst inmitten einer sichtbaren, oft brüchigen Gemeinschaft geehrt wird. Herr Jesus Christus, königlicher Bräutigam, danke, dass du nicht gekommen bist, um meine alte Natur auszubessern, sondern um mir dein vollendetes Gewand zu schenken. Danke, dass ich vor dem Heiligen Vater stehen darf, weil du meine Gerechtigkeit bist und nicht meine eigenen Werke zählen. Du bist auch der neue Wein, der mein inneres Leben erfüllt, mein müdes Herz belebt und mir eine Freude gibst, die keine Umstände nehmen können. Stärke in mir das Vertrauen, dass dein Geist genügt, um mein Denken, Fühlen und Wollen zu erneuern, wo ich mich noch auf alte, leere Formen verlasse. Baue mich tiefer in das Leben deiner Gemeinde ein, damit ich zusammen mit anderen Geschwistern deinen Reichtum erfahre und wir gemeinsam ein Gefäß für deine Gegenwart sind. Lass deine Gnade über allem Versagen stehen und deine Liebe unsere Zerbrochenheit in ein lebendiges Zeugnis deiner Treue verwandeln. Dir sei alle Ehre für dein Werk in deiner Kirche und in meinem Leben, heute und bis du wiederkommst. Amen.